diesen Dämpfer gesehen?
Kannst du ihn erkennen? Ich muss. Ja, den ja. Erkennt man. Super, super. Jetzt werden wir bei YouTube wieder nicht ausgespielt. Du.
Meinst du das? Also nur ein Tennisdämpfer, das kann man machen. Tschüss, wir hören uns dann nach der Musik wieder.
Genau.
Oder so. Freudigst und allerherzlichst willkommen geheißen, wieder in einer neuen Folge von One Fucking Awesome Life, dein ASMR-Podcast für die Augen, war es, glaube ich, ne? Hat man mal gesagt. Wir sind tief in der Challenge noch behaftet, für alle, die aktuell hören, und falls du das Ding in 2 Jahren hörst, vielleicht immer noch, vielleicht auch nicht, aber da kannst du jetzt in Ruhe drüber nachdenken, also du sagen dürfen, wir wissen es nicht, aber lieben Gruß an Vitali übrigens, der jetzt gerade sehr spontan und sehr viele Bilder rumschickt. Der mitmacht. Auf jeden Fall. Und der hat das Thema Verwesung aufgegriffen. Hast du das mitgekriegt? Ja, ne? Hast du gelesen?
Habe ich gelesen, ja. Das ist echt krass, ne? Ich meine, das ist so ein hartes Wort, ne? Verwesung ist ja auch schon ist ein Brett, so, ne?
Ja. Aber dass er das auch mit uns als Podcast verbindet, das ist natürlich schon wieder eine andere Sache. Aber gut, wir sind jetzt halt auch deutlich über 40 inzwischen und addiert ist ja noch was ganz anderes. Aber egal. Ja. Wir haben uns heute zusammengefunden. Das ist ein Satz, den ich immer schon mal sagen wollte, obwohl ich nicht in der Kirche bin, weil wir wollten heute über was sprechen. Und ich hatte angeregt, dass wir über inspirierende Menschen sprechen. Und zwar habe ich das so rausgehauen. Der liebe Brody hat aber dann gesagt, weil so über irgendwie so Allgemeinplätze und hier, keine Ahnung, Mutter Teresa, Obama und so, da haben schon genug drüber gequatscht, das machen wir nicht. Wir nehmen entweder Dinge, die nicht jeder kennt, oder, und dann habe ich eingeworfen, ich hätte tatsächlich auch einfach einen Fall gehabt, den wollte ich mitnehmen, weil ich den schon ganz oft zitiert habe, als ein Paradebeispiel dafür, wie es auch zum Beispiel bei mir so im Leben irgendwann gekommen ist und was ich eigentlich fast jedem raten würde, der irgendwie so auf der Suche ist. Und ich habe diesen Mann auch vorher gefragt, ob ich darüber reden darf. Er hat gesagt, yo, und ich soll ihm den Link schicken und das werde ich dann auch tun. So. Bevor ich aber jetzt mit einem Monolog anfange, was ist denn bei dir zuerst durchgescheppert, als ich das Thema aufgeworfen habe? Was ratterte da durch dein Oberstübchen?
Also ich habe es momentan so ein bisschen, übrigens auch herzlich willkommen von meiner Seite an alle, die zuhören. Wir müssen ja, ne, wir sind ja ein bisschen älter, dürfen schon ein bisschen Etikette wahren und so, ne? Das erste war, ich bin ja gerade so ein bisschen beim Wort situationsbedingt hängen geblieben. So, ne? Frag mich nicht wieso. War schon mal so in meinem früheren Leben. Psychologie, was war das? Ich glaube, es war irgend so ein Seminar, ne? Und da ging es zum Thema Liebe und so, ne? Und was Liebe ist und alles. Also man kann das ja sehr philosophisch und so diskutieren, das ganze Thema Liebe. Und dann ging es so in diese Beziehungskiste rein und so weiter. Ich habe mich gemeldet, ne? Psychologiestudium, ne? 90% Frauenanteil, kannst du dir vorstellen. Habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und dann sage ich, Liebe ist situationsbedingt. Boah, erstmal, wie kannst du das sagen? So, ne? Und da habe ich versucht, das zu erklären und habe gesagt, so, man muss daran arbeiten und so, ne? Also man kann sich nicht darauf ausruhen und so habe ich mich rausgerettet. Und ich bin da wieder aktuell auch hängen geblieben, insbesondere als du das Thema vorgeschlagen hast. Da sind mir sofort so ein paar Namen in den Kopf gekommen. Und dachte ich mir so, okay, kann ich dazu tatsächlich was sagen? Und würde ich so ein halbes Jahr danach das immer noch genauso sehen? Und nein, glaube ich, würde ich nicht, weil aktuell würde ich da, glaube ich, Leute empfehlen oder ein Augenmerk auf Leute legen, wo ich dann später sage, so, nee, hättest du mal doch irgendwie eine andere Person genommen. Deswegen ist so, ich habe aktuell tatsächlich eher so weniger so konkrete Sachen im Kopf, wo ich sage, so, auf jeden Fall, der inspiriert mich, genau die Person. Aber ich bin trotzdem vorbereitet. Ich habe mich auf Eigenschaften vorbereitet, die eine inspirierende Person für mich haben muss, ohne dass ich jetzt da sofort und auf der Stelle jemanden rausheben könnte, wo ich sage, das ist eine inspirierende Person. Weil ich glaube, bei ganz vielen Personen, also du mal abgesehen, ne, ist es so, dass ich mir so einige Dinge raussuche und denke mir, okay, das an der Person ist inspirierend. Aber dass ich sage, so eine ganze Person ist inspirierend, habe ich aktuell relativ wenige. Außer meine Mutter und meine Schwester, Dennis Kassel und so, ne? Also Standard halt, ne? Aber ansonsten. Ja.
Aber das Geile ist, ich musste gerade die ganze Zeit so schmunzeln, weil das eigentlich, ich finde das halt so schön, also auch über die ganze Dauer, die wir das hier machen, so festzustellen, so wie du so denkst. Das ist so ähnlich wie bei dem Hobby-Ding, dass wir eigentlich im Endeffekt nachher das Gleiche meinen, es aber erstmal durch ein anderes Wort erstmal anders ankommt und sich dann aber so über die Dauer jetzt auch einer Folge oder eines Gedankengangs oder eines Gesprächs und irgendwie eingeruft, weißt du? Das finde ich halt voll spannend. Weil, also ich habe jetzt auch niemanden, wo ich sage, boah, ihr müsst jetzt alle werden wie der, sondern mir geht es auch eher darum, also was der getan hat, so als Schablone, so, weißt du? So, das finde ich halt einen sehr, sehr geilen Weg und ich fand es halt mega inspirierend und das ist anhand dieser Art und Weise, wie er es da macht, fand ich es halt einfach sehr, sehr geil wiederzugeben, weil es dann halt so schon Story-Charakter hat und nicht so ganz, ganz dröge ist, weißt du? Aber wie gesagt,
das ist ja
eine Möglichkeit. Also, ich habe jetzt gesagt, ich mache es halbwegs anonym und da bleibe ich auch bei. Wir haben uns im Rahmen von etwas Ähnlichem kennengelernt, wie wir beiden damals auch. Und ich kannte ihn nicht und er kam, also Hintergrund ist auch so ein militärischer Hintergrund und auch eher so mit, also eher so die schweren Kaliber gemacht so. Auf jeden Fall kam er so in den Raum rein und alle stellten sich irgendwie so vor. Wir waren, weiß ich nicht, 14 Leute oder so, 12, 14. Und dann kam völlig unscheinbar. Und also jeder hatte so ein bisschen so seinen Mini-Pitch irgendwie und sagte so, ich bin der und der, ich mach das und das und keine Ahnung so. Und er so, ich mach einige Dinge, so. Und dann ist mir so irgendwie so anderthalb Tage später erstmal aufgefallen, dass da halt auch irgendwie, also kam halt völlig, also normal ein schwarzes Shirt an, relativ großer Kerl, von oben bis unten tätowiert irgendwie, aber so ganz ruhig und wenn er einmal saß, dann saß der auch und alle, ne, jeder bewegt sich ja mal irgendwann und überschlägt nochmal ein Bein und macht irgendwas und legt die Arme anders hin und bei ihm war so von vornherein so, nö, alles blieb so direkt so, wie es ist. So, das hat sich aber auch, als wir in der Natur waren, genauso durchgezogen und so. Aber ich habe dann so anderthalb Tage später gemerkt, warte mal, dafür, dass der jetzt eigentlich sagt, er macht eigentlich so ein paar Dinge, ist das eigentlich eine relativ dicke Rolex da am Arm. So, da habe ich erst mal gedacht, so, warte mal. Und dann sind wir irgendwann am letzten Tag, als wir da waren, war mega schönes Wetter und es war zwar nicht geplant und es hat jetzt auch eigentlich keiner was exakt dafür an, aber er hat sich dann halt nicht so in den Kopf gemacht, sondern ist erstmal schön in den Königssee gesprungen. So bis auf ein paar Klamotten ausgezogen, erstmal ins Wasser rein, dann genossen, wir saßen ja noch ein bisschen, wollten noch was essen, konnte man ja wieder trocken werden. Und aufgefallen ist er mir dann am meisten, also wir hatten tagsüber schon gesprochen, ist er mir dann aufgefallen, das habe ich dir schon mal erzählt und hier glaube ich auch schon mal mit diesen drei Fragen, dass er dann so ein Gespräch lauschte und so nach 20 Minuten irgendwann fragte so, und was habt ihr jetzt davon? Vorher keinen Ton gesagt, nicht so gemacht, sondern so völlig runtergebrüht so. Und der Mann ist an sich sehr, sehr in sich ruhend, wenn auch recht jung. So. Und wir haben halt irgendwann gesprochen, was er denn so macht. Und den Hintergrund vom Militär habe ich ja gerade gesagt. Und wenn du beim Bund rauskommst und fertig bist, dann kriegst du so eine Art von Übergangsgeld und so, ne? Und dann kannst du auch eine Ausbildung quasi machen und die bezahlen dich und dann bist du noch versichert über die und so weiter. Und er ist dann irgendwann da raus, hat halt so gemerkt, dass die Versicherungen, die er da hatte, die waren jetzt wohl dann nicht so das Gelbe vom Ei. Darauf hat er sich dann selber damit beschäftigt, hat dann bessere Versicherungen gefunden und hat das dann mit Kameraden, also ehemaligen Kameraden geteilt. Daraufhin hat er gemerkt, huch, da kriege ich ja Provision für. Und in Kurzform hat er dann halt einfach, und das meine ich, das ist das Grundding, was ich meine, und das ist als eine Herangehensweise, die, glaube ich, jeder für sich übernehmen kann, weil ich glaube, jeder kann das schaffen, jeder hat sowas, weil jeder, der bis zum heutigen Tag gelebt hat, hat halt aktuell ein Leben, was er gelebt hat. So, dann bleibt das nicht aus. Der hat nämlich dann einfach gemerkt, warte mal, ich komme ja vom Bund und da funktionieren ja Dinge nach System. Also habe ich ja jetzt was gefunden, wo ich Geld mit verdienen könnte, dann, und ich habe jetzt gerade nichts Neues, dann könnte ich ja theoretisch einfach ein System schaffen, wo ich Leute einsetze, die am gleichen Part sind wie ich gerade, die rauskommen und noch von der Bundeswehr bezahlt werden. Das hieß, diese ganze Vorgeschichte mit bei der Bundeswehr sein und machen und tun und die ganze Ausbildung dahin und so weiter und sein systematisches Denken, was er da gelernt hat, alles Mögliche führte dazu, dass er gemerkt hat, warte mal, dieses System, was ich gerade nutzen darf, kann ich dafür nutzen, dass ich jemanden ranhole, der Systeme, die ich schaffe, ausführt, die noch bezahlt werden von der Bundeswehr und so weiter, weil ich ja weiß, was für ausgebildete Menschen ich da kriege. So, also hat er einfach das, und das meine ich damit, das genommen, was bei ihm bis jetzt so im Leben war, hat er genommen als Stärke und hat das schon mal als einen Part dazu genommen. Dann hat er das vermultipliziert und hat gemerkt, warte mal, das kann ich ja mit dem und dem kombinieren. Dann hat er noch das kombiniert, hat dann noch, soweit ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, und ich hoffe, dass ich jetzt generell nichts Falsches sage, ist das aber relativ schnell explodiert in Summe, dass halt auch einfach sehr, sehr viele Menschen unter ihm, jetzt nicht von ihm angestellt, aber auf seinem Provisionsmodell basierend für ihn irgendwie arbeiten und so Philipp-mäßig mit ihm da was machen und er verdient halt dran mit. Dann sind durch Zufall andere, sag ich jetzt mal, Firmen dazugekommen und inzwischen hat er jetzt auch, fing er noch in der Schweiz irgendwie, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, was an und hat aber dieses System, was er hat schaffen dürfen über alles, was er an Lebenserfahrung hatte, hat er halt für sich systematisiert und hat innerhalb von 4 Jahren sein Leben komplett umgekrempelt und ist schweineerfolgreich damit. So. Und das ist bei mir jetzt, das ist mir dann da tatsächlich wieder aufgefallen, ja auch nicht groß was anderes, weil ich meine ganze berufliche Vergangenheit von über Audio, also Musik machen und dann Audiotechnik. Über Audiotechnik dann irgendwann generell an Technik, an Bild, an Video, an sowas rangekommen. All das, was ich dann irgendwann mal beruflich mehr oder weniger gemacht habe, hat ja dazu geführt, was ich heutzutage so machen darf, weil diese Kombination aus den Sachen hat sonst keiner. Und das fand ich bei ihm mit das schönste Beispiel von jemandem, der jetzt dann mit, ich glaube, er war 34 zu dem Zeitpunkt, der dann da steht und sagt so, ja, dann gucke ich jetzt, was ich dann so mache, weil das lief halt. Und er hat einfach nur zugeschaut und zugehört, was denn bei ihm im Leben so war und welche Dinge er davon an verschiedenen Stärken zusammensammeln kann, um die zu bündeln. Und das finde ich halt ein mega schönes Beispiel dafür, dass jeder aus seinem Leben sonst was machen kann, egal wo er bis jetzt gestanden hat, egal was er bis jetzt gemacht hat. Wenn du zuhörst und dich einfach Bock hast zu bewegen und siehst, dass nur du genau diesen Insight auf alles, was du jetzt gemacht hast, haben kannst und sonst kein anderer, dann hast du schon deine Nische so gefühlt, ne, und kannst da was draus machen. Und sei es dir, dass du dich freistrampelst, dass du was anderes machst, dass du was Gutes tust, ist völlig egal. Aber jeder, der, wie gerade schon gesagt, bis jetzt lebt, kann ja in seinem Erfahrungs- und Lebensschatz suchen, was er nehmen kann, um daraus das Einzige zu basteln, was er basteln kann. Und im Idealfall dann noch so cool und so geschmeidig und so runtergebrochen erfolgreich wie er. Fand ich sehr, sehr geil.
Saugeil, saugeil. Könnte man eigentlich schon so stehen lassen. Jetzt müssten wir eigentlich so Fahrstuhlmusik einblenden oder einblenden und dann einfach mal so, jetzt müsste eigentlich jeder mal so 2 Minuten einfach mal so drüber nachdenken. Besten jetzt mal Pause machen,
ja, drüber nachdenken. So, ne? Genau, eine Stunde und jeder schreibt es auf.
Sehr gut. Nein, wir haben nicht mehr so viel Aufnahmezeit.
Stimmt. Ja.
Nee, aber das ist halt, genau, ne? Also wir versuchen das mal zu systematisieren, was du gerade gesagt hast, und versuchen da mal ein paar Muster zu erkennen. Am Ende des Tages ist der wahrscheinlich, vermute ich, kenne ihn ja nicht, ich vermute, relativ wenig zugeschissen von Bullshit. Wir sind ja sowieso wieder zensiert hier, also egal. So, die sind relativ zugeschissen mit Bullshit. Was meine ich damit? Ich glaube, der wird wahrscheinlich auch nicht so sehr viel irgendwie bei Social Media oder sonst wo unterwegs sein. Also ich glaube, der holt sich gar nicht so wahnsinnig viel externen Input, der ihm das Hirn verseuchen könnte. So, ne? Der setzt sich hin, dann sitzt er und dann hört er zu. Ne? Dann muss ich immer wieder an den Dalai Lama denken, wenn ich sowas höre. Wer redet, erfährt nur, was er schon weiß. Wer zuhört, erfährt vielleicht was Neues. So, ne? Und genauso hat er das ja offenbar auch gemacht, ne? Also der hat sich einfach hingesetzt, im übertragenen Sinn, und hat sich geguckt, wo funktioniert was. Und daraus hat er ein System gemacht. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke. Und so entstehen ja auch große Unternehmen. Ne? Also du musst ja auf jeden Fall erstmal A, was können, im Sinne von, du musst in der Lage sein, einen Bedarf zu erkennen, ja? Und dann sozusagen den über entsprechendes Marketing und Branding und was weiß ich nicht alles einfach zu übersetzen für mögliche Kunden, die dann einfach diesen Bedarf halt einfach verspüren, so, ne? Und wenn du halt diesen Proof auch hast, wenn du aus dem Kontext kommst, Bundeswehr, und du weißt ganz genau, wie sich jemand fühlt, der dann auch nach einer gewissen Zeit diesen Kontext verlässt, ja, dann kannst du dir ganz anders betreuen. Das heißt, der hat diesen Proof, der hat den Background, man spricht dieselbe Sprache, sozusagen, ist wie so ein Dialekt oder so, ne? Ich meine, warum verstehen die sich irgendwie aus dem Rheinland immer alle so wunderbar, selbst wenn die in Berlin rumfleuchen, einfach, das ist Lokalkolorit so, ne? Die kommen aus demselben Stall. Und das ist halt der Punkt. Die meisten machen den Fehler, dass sie immer wieder auf neue Hochzeiten tanzen, sich immer wieder was Neues suchen, immer wieder zig neue Umfelde suchen, als mal zu schauen, was funktioniert denn in dem, was ich schon habe. Ne, und dafür braucht man Zeit, dafür braucht man die Geduld. Ne? Deswegen bin ich immer so ein großer Freund davon, mittlerweile zu sagen, es muss nicht immer alles neu sein, sondern lies doch mal ein Buch 3- und 4-mal, probier's doch mal damit aus. Du brauchst nicht noch ein neues Buch. Schnapp dir doch mal die Dinge, die dir gefallen haben, und arbeite die nochmal durch. So, ne? Und das hat der wahrscheinlich, glaube ich, vermute ich, auch so verinnerlicht, dass er sagt, ey, ich bin jetzt hier so tiefenentspannt, ich komme erstmal hin, ich höre erstmal zu. Dann hat er sich auf eine Metaebene gestellt und hat dann gefragt, worüber redet ihr eigentlich? Ne? Also das ist
ja, aber ich
das ist schon
also auch ich glaube Fähigkeit. Bei ihm kommt das bei ihm, glaube ich, kommt das aber auch ein bisschen mit aus Ausbildung dann, ne? Also auch wenn wir dann jetzt wandern waren, dann setzt du dich hin und dann setzt du dich irgendwo auf irgendwelche Steine oder so. Und dann jeder ruckelt sich da ja erst immer, ist man Hintern so, bis er dann vernünftig sitzt und so. Und er hat halt so einen Blick dafür und sitzt halt auch schon taktisch günstig halt, ne? Das, wenn du das einmal gelernt hast, wirst du es ja nicht mehr los, denke ich mal. Und wenn der dann einmal saß, dann saß der einmal da. Also der wusste halt so, okay, also tippe ich jetzt, ne? So, da habe ich jetzt aus der Körpersprache gelesen, da habe ich jetzt nicht mit ihm drüber gesprochen. Aber so, dass du halt weißt, du sitzt jetzt irgendwie entweder ressourcenschonend oder du sitzt, keine Ahnung, gibt ja auch Menschen, die setzen sich halt so hin, damit der Fluchtweg gegeben ist oder ne, solche Sachen. Du sitzt halt einfach da rum und machst das nicht einfach irgendwie, der sich so hinlungert, sondern das war alles mit so einem, ich sag mal, so eine Art von Wissen dahinter. Und das beobachten können, glaube ich, wird in solchen Situationen auch sein. Und du musst ja auch bei solchen Sachen emotional wahrscheinlich, stelle ich mir zumindest so im Einsatz so vor, musst du ja emotional auch relativ kühl und auch abgebrüht sein. Und du hast ja wahrscheinlich auch dann einige Sachen gesehen. Und wahrscheinlich führt das ja auch zu innerer Ruhe und so, ne? Aber es muss jetzt auch nicht das, also mir geht es jetzt nicht um die Bundeswehr oder so an sich. Ich war ja da selber nicht. Darum geht es mir ja nicht. Mir geht es um die, also das Erkennen von den eigenen Stärken, den eigenen Wegpunkten und die zu irgendwas zusammenzuführen. Wenn du jetzt LKW-Fahrer bist oder Krankenschwester oder keine Ahnung was, dann hast du trotzdem ja vielleicht neben noch eine Ausbildung gemacht oder hast irgendwie ein Interesse oder sowas, was aber dazu passt, was sonst irgendwie keiner kombiniert. Was kannst du denn aus den Sachen, die du kannst, irgendwie zusammen als Stärken nehmen? Was kannst du da irgendwie kombinieren? Was kannst du daraus machen? Darum geht's mir beim Grundgedanken, ne? Ja. Und jetzt, ja, hat er dann, glaube ich, auch einfach grundsätzlich Blut geleckt und konnte dann einfach auf einer gewissen, oder hat eine gewisse Fallhöhe erreicht und konnte dann halt damit dann weitermachen. Und dann kommst du von der einen Sache zu, warte mal, das ist aber ein interessanter Geschäftsbereich, ja, dann mache ich damit, aber guck mal, ich habe ja das System, ich weiß ja, ich kriege gut ausgebildete Leute da und dahin, dann setze ich die da auch ein, dann brauche ich ja jetzt eigentlich immer nur ein System für das Neue, was ich haben will, einsetzen, Systeme schaffen kann ich und setze ich da wieder jemand ein. Guck mal, dann läuft das, dann kann ich jetzt was anderes machen, so, weißt du? Und das war halt seine, oder ist eine seiner Stärken, was ich halt saugut finde. Und auch das, diese entweder eine Abgeklärtheit oder das ist ja auch ein bisschen was von Ego zurücknehmen, ne? Das ist jetzt keine Ein-Mann-Nummer, sondern hat gemerkt, das funktioniert und da haben sogar noch andere auch noch in diesem Fall dann was von. Dann wird's halt so aufgebaut, dass seine Stärke das ist, da ein System drüber zu pfröpfen und dann wird's aufgebaut. So. Aber das ist halt im Endeffekt nachher sogar ja. Ego zurückgenommen, was ich halt gut finde, gerade in der heutigen Zeit tatsächlich.
Ja. Weißt du, was ich immer extrem anziehend finde? Ich finde immer, wenn Menschen so eine gewisse Leidenschaft für irgendwas haben. Also du kommst ja gar nicht umhin, ja. Also irgendwie da was Besonderes drin zu erkennen, wenn jemand den Raum betritt und der kann halt einfach irgendwas sehr gut, ne? Es wird ja auch zum Beispiel so Oliver Bierhoff nachgesagt, ne? Also, ich weiß jetzt nicht genau, was er jetzt macht, ne? Aber als er noch hier Manager der Nationalmannschaft war, da umgab den immer so eine Aura. Ich habe mal so ein Feature über ihn gelesen. Ne? Also wenn er den Raum betritt und so weiter, das ist halt so eine raumeinnehmende Person. So. Und das finde ich halt dann auch immer besonders bemerkenswert, wenn mir so ein Mensch begegnet, wo du das Gefühl hast, der nimmt nicht den Raum ein, so nach dem Motto, er labert jetzt erstmal alle tot oder so, ne? Sondern der nimmt einfach so diesen Raum ein, der hat so diese Präsenz. Das siehst du zum Beispiel auch, wenn, weiß ich nicht, Tom Cruise oder so den Raum betritt oder Sylvester Stallone. Der ist ein ganz ruhiger Blick. Das ist ein nicht arrogantes Auftreten, aber das ist ein ruhiges Auftreten. Und das hat sich bei mir so auch verfestigt, wenn ich so andere Personen sehe. Ich gucke mir erstmal an, sind die ruhig? Ja, oder sind die besonders aufgeregt? Ja, zum Beispiel, wenn du dich mal so ein bisschen mit Hundeerziehung beschäftigst, dann wirst du auch genau sehen, der Chef ist immer der ruhigste. Ne? Deswegen gehen auch Mitarbeiter immer zum Chef ins Büro. Der Chef bewegt sich nicht. Ne? Die Untergebenen bewegen sich. So, ne? So ist ja so diese Dynamik. Und deswegen finde ich, dass eine gewisse Ruhe und Souveränität mich persönlich dann immer so besonders überzeugt, dass ich mir eine Person auch nochmal genauer angucke. Aber wie entsteht diese Ruhe und diese Souveränität? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Warum beschäftigen wir uns denn mit anderen Personen und warum ziehen die uns an? Warum inspirieren die uns? Und die haben ja in der Regel allen Weg hinter sich. Ne? Wenn wir heute zum Beispiel einer Person attestieren, sie hat eine gewisse Leidenschaft für irgendwas oder die ist leidenschaftlich dabei, dann ist denen das ja auch nicht in die Wiege gelegt worden, dass die leidenschaftlich sind. Leidenschaft ist ja nichts, wo du sagst, wo du ein Etikett dranhängst und sagst, also ab morgen habe ich mal eine Leidenschaft für Softeis oder sowas. Ne? Oder ab morgen habe ich eine Leidenschaft fürs Kochen. Jeder, der anfängt zu kochen, der wird erstmal kotzen, weil das nicht schmeckt, überwürzt und so weiter, weil man erstmal wirklich lernen muss, so, ne? Und diese Leidenschaft, und das, glaube ich, unterschätzen auch viele, entsteht ja erst, wenn du in einer Sache besser wirst. Das heißt also, jeder Mensch, der eine gewisse Leidenschaft und Ruhe ausstrahlt und Souveränität, ist in einer Sache so gut geworden, dass er in der Lage ist, das so auszustrahlen. Und das finde ich dann bemerkenswert. Und das sieht man halt, ne? Deswegen, also als eine Eigenschaft selten, ne? Einer Person.
Ne? Das ist selten, ne? Man sieht das selten, deswegen fällt's mir zumindest öfter auf. So.
Ja, du hast das nicht so oft, und weil sich halt einfach die Leute nicht mehr die Zeit nehmen, überhaupt leidenschaftlich werden zu können, weil sie sich gar nicht durch den Prozess dieser Lernphase durcharbeiten, die dazu führt, dass du in einer Sache richtig sicher bist. Deswegen sehen die meisten Sachen, die extrem kompliziert sind, ja, weil sie irgendwelche Tänze oder beispielsweise Fußballtricks und so, die sehen ja leicht aus, wenn die Leute das machen. Aber da stecken tausende von Stunden, stecken Arbeit dahinter, um dann diese Leidenschaft zu kriegen. Das heißt also, wenn dich eine Person anzieht, dann würde ich sie nicht sagen, so wie so ein Götze anhimmeln oder so, sondern ich frage mich jetzt immer, okay, was war nötig, dass die Person diese Leidenschaft entwickeln konnte? Und dann gucke ich mir das an, sozusagen die disziplinierte Phase, Seminare hat der Besucher, welche Bücher hat der gelesen, mit welchen Menschen umgibt er sich und so weiter, ne, um einfach darüber rauszukriegen, wie kann der so sein, ne? Spannend.
Aber deswegen finde ich Tennis so faszinierend, weil das auch so ein Ding ist, da brauchst du ja ewig, bis du irgendwie andersweise spielen kannst, also bis du überhaupt am Spiel teilnehmen kannst. Und dann, selbst dann, ist es extrem viel Gewöhnung, bis du da drin bist. Dann ist es, zusätzlich kommt ja noch diese ganze körperliche Nummer dazu, dass du gar nicht, also wenn du dir selber nicht zutraust, dass du den Ball versenkst, dann versenkst du ihn nicht. Wenn du der Meinung bist, du kriegst es aber jetzt hin, dann versenkst du das Ding auch auf einen Millimeter da hinten. Aber das hat halt tierisch mit eigener Stimmung zu tun oder einfach so Psycho-Sachen. Du stehst da, schlägst dreimal am Stück gut auf. Und dann sagt jemand, boah, heute schlägst du aber gut auf. Dann wird der vierte Aufschlag nix. So, weil du bist dann vom Kopf heraus. So, das ist ein Sport, den lernst du nie. Und dann kommt ja noch dazu, dass du dann, wenn du es lange spielst, dann verändert sich ja dein Körper auch noch wieder. Dann kannst du eine Zeit lang irgendwie anders spielen, dann wird das wieder anders, dann musst du da vielleicht Rücksicht nehmen, dann wirst du damit besser, aber dafür kann der Körper dann das wieder nicht. Es ist halt völlig unterschiedlich. Deswegen, dieser Sport hört nicht auf, aber da ist es auch so. Wenn du weißt, was du da tust, dann bist du ruhig und beim Spiel. Wenn du noch nicht so richtig weißt, was du da tust, vor allem aber auch innerlich nicht weißt, was du bei dem Spiel tust, ne? Also welche Haltung du einnimmst, wie du dich aufputschst, wie du dich in eine Stimmung bringst oder so, dann bist du halt mit allem beschäftigt, aber nicht mehr mit dem Spielen. Also Unruhe und ruhig, ne? Das Beispiel passt da auch. Deswegen ich liebe das, weil, also klar, ich bin ein Kerl und wenn ein Ball rumfliegt, dann ist schon mal alles gut, ne? Dann kann ich auch da hinterherlaufen. Dann muss ich das nicht hinterfragen, aber an sich ist Tennis für mich so der coolste Ballsport für die Rübe noch zusätzlich und halt auch einfach nicht lernbar. Also du weißt ja auch nie, welcher Gegner auf dich zukommt. Du musst dich ja komplett neu einstellen, jedes Mal. Und du hast auch eigentlich keine Zeit, ab einer gewissen Liga keine Zeit mehr, dich um irgendwas zu kümmern. Du kannst zwar grob taktisch vorgehen, aber du musst so viel intuitiv machen, was du aber auch erstmal lernen musst, damit du es intuitiv abrufen kannst, was wieder heißt, du musst ja eine Leidenschaft haben, damit du überhaupt oft genug gespielt hast. Also von daher passt der Sport schon ganz gut da rein.
Gibt's eigentlich eine Strafe, wenn du jemanden abschießt, mit Absicht?
Ja, wenn du es so richtig mit Absicht machst, ist nicht so geil. Dann gibt's halt schon mal auch, also ist so ein etwas vakant, kommt auf an, in welcher Liga du so spielst und so. Es gibt aber auch den netten Regeltrick, dass wenn du doppelt zum Beispiel spielst und ich schlage auf und treffe aber nicht das Aufschlagfeld, wo ich reintreffen sollte, sondern ich treffe den anderen Gegner, weil der zum Beispiel vorne am Netz steht und ich treffe den durch Zufall am Fuß oder so, dann ist mein Punkt. So, aber in der Regel, wenn du bewusst jemanden abschießt, dann würde, ab da, wo ein Schiedsrichter dabei ist und so, dann würde auch schon mal ein Schiedsrichter eingreifen, klar. So. Aber in der Regel ist es erlaubt, weil ich dir auf den Ja. Ja, was glaubst du, was das zwirbelt, wenn jemand aufschlägt und du bist im Doppel der Netzmann vorne und du stehst da oder du beugst dich runter und der schlägt über dich auf, dann schlägt der halt am Schläger so 0,2 Millimeter falsch. Und das Ding landet bei dir im Nacken. So. Ist selten. Zum Glück, aber also je nach Liga spielst du da schon so zwischen 170 und 190 km/h oder so.
Ja. Das also wirbelt dann schon. Ach, das ist. Nee, Tennis mich, aber ich hab hier ein schönes Zitat an der Wand hängen von Boris Becker. Also, als er noch nicht im Knast war, ne, konnte man ihn befreiter zitieren. Ich halte ihn nach wie vor seine Lebensleistung für sehr außergewöhnlich, deswegen kann man ihn zitieren. Und er hat gesagt, du kannst nur gewinnen, wenn du die Umstände wenn du die Umstände als Teil des Spiels anerkennst und aufhörst zu jammern.
Mhm. Völlig richtig.
Auch sehr geil.
Das ist zu heiß, das der scheiß Win, der Gegner ist kacke, der Platz ist kacke. Ja, ja.
Ja, alles. Sowas halt, ne? Und deswegen denke ich mir, eine weitere Eigenschaft von einer Person, wo ich sage, da kann man mal genauer drauf kauen, drauf schauen, ist Beharrlichkeit. Also wenn jemand wirklich konstant die Anstrengungen überwindet, ja, sich auch mal durch ein Tal kämpft, nicht nur die Erfolge genießt, sondern einfach auch den Entwicklungsprozess in der Niederlage feiert. Das ist eine Person, die kann man sich halt angucken, weil du kannst ja nur gut in etwas werden, wenn du beharrlich dranbleibst. Ne? Und deswegen finde ich auch sowas wie dann am Ende des Tages, wir haben zwar gesagt, wir holen uns diese ganzen großen Größen halt nicht irgendwo ran, aber sowas wie zum Beispiel Elon Musk, der einfach schon so oft kurz vor der Pleite stand, trotzdem dran geblieben ist. Oder sowas wie ein Steve Jobs, der sogar sein Unternehmen zwischenzeitlich verloren hat und trotzdem einfach beharrlich an den Dingen dran geblieben ist. So, ne? Und das finde ich dann halt so bemerkenswert, wenn dann wirklich mal jemand, oder Nina Schubert zum Beispiel, ne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, die hat halt dann ihren Riesenhit gehabt, ne, aber vorher ist die einfach beharrlich dran geblieben, trainiert, ne, und dann sozusagen halt einfach dieses Erfolgsding gehabt, ne. Deswegen, also wenn du irgendwas findest, wo du sagst, okay, da willst du halt gut drin werden, dann ist das am Ende des Tages einfach auch eine Frage der Ausdauer, ne, also ob du dann halt diese Liga erreichst. Deswegen finde ich solche Menschen, die sich dann auch die Zeit nehmen, dann echt auch mega inspirierend. Das ist in der Fotografie ja genauso. Ne? Also wenn ich mir einige YouTuber da angucke und denke mir, meine Fresse, ne, das ist echt mega geil, was die hinkriegen da so. Ne? Habe ich mal versucht, so einige Dinge nachzubauen und da merkst du erstmal, wie komplex das ist, dass eine Story entsteht. Ne? In jedem zweiten Video wird dir erklärt, Storytelling ist alles. Ja, aber wie? Was will denn so ein Zuschauer haben? Du musst dich da ganz anders reinversetzen, also um gut im Videobereich zu werden oder Tonbereich oder sowas. Da musst du echt eine richtige Leidenschaft für entwickeln, was dann wiederum inspirierend ist. Da drehen wir uns jetzt im Kreis. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Schon.
Ich habe dir doch die Tage auch was von aus dem Hotel Matze-Interview mit Contra K geschickt, ne? Wo Contra K wurde, also wer ihn nicht kennt, ist ein, wie nennt man das denn heutzutage noch, Rapper, auf jeden Fall, also ein Hip-Hop-Artist aus Deutschland, sag ich mal. Wenn du den jetzt so nachts auf der Straße triffst, würdest du auch eher sagen, so huch, weil auch von oben bis unten und auch irgendwie, ich glaube, Teil im Gesicht und so mit tätowiert und so. Aber ein, wie ich finde, extrem inzwischen in sich ruhender Mann, der aber auch gar nicht mal so alt ist. Ich weiß gar nicht, ob der schon, der ist aber noch unter 40, irgendwie sowas, ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Auf jeden Fall war der im Interview bei Hotel Matze. Und dann wurde, oder fragte der Hirscher, fragte ihn, ob es denn irgendwas gäbe, der ihn, und dann fuhr schon so ins Wort, ne. Also es gäbe keinen, der ihm jetzt irgendwie was vorschreiben könnte und so. Und er hat dann den schönen Spruch gesagt, ich muss nur, was mein Herz mir sagt und mein Kopf bestätigt. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Der Mann ist aber ein Paradebeispiel dafür, dass der so ruhig wie der jetzt ist und so, ich sag mal, herzlich Alpha, wie der jetzt ist und mit dem Erfolg, den er jetzt hat und der Crew, die er so um sich rum hat und diese ganze Verantwortung, die er jetzt trägt und macht und was, und er hat auch noch da eine Firma und da noch eine Firma und da noch eine und so. Das hat alles Ewigkeiten gebraucht, weil der ganz lange sehr viel Scheiße gebaut hat, sehr viel mit dem Gesetz gegenüber kam, Scheißfamilienverhältnisse, ganz viel Kacke gebaut, viel zu viel mit Drogen gemacht und so weiter, hat ganz viel Geschichte durch, damit der aber jetzt erst diese innere Ruhe haben kann und dieses auch angekommen sein und auch für Werte einstehen und so. Dafür musste der halt ziemlich viel Scheiße durchleben, wo wir wieder bei Beharrlichkeit und bei Kontinuität sind. Und so. Aber das ist Kerl, also die Musik, die er macht, ist jetzt nicht so meins, die Texte schon eher, die Musik ist so nicht meins, aber das ist halt auch eher eine alte Musikerkrankheit und der Typ, der die Musik so hauptsächlich unter den Fingern hat, ist halt einfach nicht mein Stil. Aber generell ein Typ zum, ja, mal angucken, wie man aus ziemlich viel Scheiß auch was Gutes dreht. So, finde ich.
Ja, das ist es halt, ne? Also die Leute, deswegen finde ich halt die große Herausforderung, also ich mag den übrigens unheimlich, ne? Also wenn das tatsächlich das, was ich in der Öffentlichkeit von ihm wahrnehme, dann auch genau das ist, was er auch privat und persönlich lebt, und das glaube ich jetzt, dass das bei ihm so ist, dann ist das einfach echt ein durch Feuer, Flamme und Schwert geschmiedeter Charakter, der jetzt da so in sich ruht, einfach weil solche Menschen an einem Punkt sind, wo sie wissen, dass alles lösbar ist. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du weißt, dass alles lösbar ist, dann hast du so ein Urvertrauen. Ja, also sowas wie, deine Mutter hat dich immer lieb oder so, ne? Und das entsteht aber, wenn du wenn du durch diesen ganzen Dreck auch durch bist und du konntest ihn bewältigen. Ja, das ist eine sehr, sehr harte Schule auch, aber ja.
Aber es gibt einen so einen Moment von ihm, da haben sich im Publikum, bei ihm hat sich irgendwer Kacke benommen und wollte sich mit irgendwem prügeln. Und dann ist er halt, hat er Musik unterbrochen, ist er von oben dann dazwischen gesagt, ey, hier ist Security, geh mal da rein. Dann hat die Security nicht reagiert, hat er erstmal die Security vor dem ganzen Laden lang gemacht. Und dann hat aber einer aus seiner Crew, also von seiner Band oben, hat dann auch noch irgendwie, du kannst nach Hause gehen oder irgendwie sowas angefangen. Und dann hat er den aber auch noch direkt zusammengestutzt, hat gesagt, ey, das machen wir nicht, wir grenzen hier keinen aus, wir machen hier nichts. So, einfach weil das gegen sein Wertegerüst ging. Das heißt, ich glaube schon, dass der tatsächlich so ist, weil du reagierst nicht intuitiv auf Dinge, die nicht wertig korrekt sind, wenn du es nicht wirklich lebst. Also das fände ich, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das geschauspielert wäre. Und er hat mir dann noch gesagt, so, ey, nichts gegen dich, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, aber du versau uns den Rest hier nicht, so, ne? Und hat den dann halt raus, oder die gehen halt auch zum Beispiel raus, die wissen ja um ihre Wirkung, gehen raus und aber irgendwer, der hat dann irgendwelche Plakate von denen nachgemacht und draußen für überteuertes Geld vor der Halle verkauft. Dann sind die halt raus, haben den böse angeguckt, haben sich die Plakate genommen, haben gesagt, hier nicht, sonst können wir Polizei rufen, haben die Plakate mitgenommen und haben die halt nachher verschenkt. Dann so, weil sie gesagt, hier wird nicht irgendwie Geld verdient auf unsere Kappe und vor allem für das überteuerte Zeugs nicht. Das machst du mit unseren Leuten nicht. So. Solche Moves finde ich ja dann schon, ne, da machst du ein bisschen was für deinen Ruf, aber ist ja inhaltlich gar nicht mal so falsch. Also, den Mann finde ich tatsächlich, ne, der ist mal einen Blick wert. Was mir aber noch aufgefallen ist oder noch eingefallen ist, wenn du, ja, sorry.
Nee, erzähl weiter, definitiv, hab dich nur bestätigt.
Sollten wir heute längere Pausen haben hier im Audio, liegt daran, dass unser Video ein bisschen, wir gucken uns ja an, aber das ist ein bisschen verzögert heute. Das ist nicht böse gemeint und wir haben auch nicht vor, euch auszusitzen, sondern es ist einfach ein klein bisschen verzögert hier. Auf jeden Fall habe ich mir noch irgendwann das Interview vom OMR-Podcast mit Dirk Rossmann angehört. Die Geschichte von ihm ist ja auch so, also wie es angefangen hat und so, ist auch extrem beharrlich gewesen, mit immens viel Schulden zwischendurch beharrlich gewesen und so weiter. Was der aber zum Beispiel auch gemacht hat, und da kommst du erst hin, wenn du lange beständig warst oder einfach ein offenes Ohr dafür hast, dass du, wie im Eingangsbeispiel von dem Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe, so erkennst, das ist mein Status quo, das ist mein Erfahrungsbereich, da stehe ich jetzt, wie kann ich das denn irgendwie alles übereinander bringen? Ich wusste das vorher nicht, aber Dirk Rossmann hat dafür gesorgt, dass diese Ehrlich Brothers da stehen, wo sie stehen, weil irgendwie sind die aufgetaucht und haben gesagt, die würden jetzt gerne auf Tour gehen und die würden gerne größer werden und so weiter und haben dann große Hallen, ich glaube, er hat erst denen gesagt, ihr müsst große Hallen buchen. Auf jeden Fall haben die dann große Hallen gebucht, die Hallen waren aber leer. Die haben keine Tickets verkauft. Und daraufhin hat dann Rossmann irgendwann gesagt, ich finde die Jungs eigentlich ganz gut und hat dann irgendwie im Prinzip Rabattcodes und sowas rausgegeben für die ganzen Rossmann-Mitarbeiter. Und auf einmal waren diese ganzen Hallen dann voll. Das wiederum hat die Presse mitgekriegt, die hieß, wie Ehrlich Brothers kennt bis jetzt keine Sau, aber ist alles ausverkauft. Es war nicht ausverkauft, also wirtschaftlich, ne? Aber es waren volle Hallen, waren geile Bilder und danach waren die Touren tatsächlich ausverkauft, weil einfach dieses Ding so groß war. Aber das war nur so ein Abfallprodukt, weil der hat halt so lange einfach schon Dinge aufgearbeitet, dass es nachher so eine große Rossmann-Family quasi irgendwie, also ne, ich bin jetzt keiner von Rossmann, aber dass es halt so viele Mitarbeiter gab, damit das funktionieren konnte. Dafür musst du aber auch erstmal ein Verständnis für den Markt haben, dafür musst du überhaupt Interesse haben, in andere Bereiche reinzugucken und du musst halt konstant genug sein, dass du solche Dinge ausspielen kannst dann. Fand ich zum Beispiel auch schön. Also so Querdenken, Kreuzdenken und so. Ich finde den Mann tatsächlich auch, also nicht immer, aber eigentlich auch ganz gut.
Ja, den habe ich bei Gregor Gysi hier bei Missverstehen Sie mich richtig gesehen, den Rossmann. Und das ist wirklich auch so ein, der trägt sein Herz auch auf der Zunge, ne? Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das nicht so eine Eigenschaft ist, die heute immer mehr und mehr verloren geht, dass die Leute sich einfach auch trauen, einfach nur mal eine Überzeugung auszusprechen. Ne? Ich meine, klar, wenn du halt einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg hast und wenn du halt auch Talente fördern konntest, wenn du deine Leidenschaften leben konntest und so weiter, ne? Das fängt ja Musik an, Kunst und so weiter, ne? Also du hast ja dann diesen Raum, den du auch füllen kannst mit deinem Kapital, was du erwirtschaftet hast und so, ne? Und deswegen fallen uns diese Personen halt auf. Was ich halt nur so schade finde, ist, dass das, was da der Rossmann gemacht hat, ne, ja auch im Kleinen ja auch täglich wahrscheinlich passiert. Ne? Also jeder, der irgendwo hier in der U-Bahn, ne, wenn da irgendeiner rumkommt und mit einer, also wieder Geld möchte oder sowas, ne, für eine Zeitung oder dann da sitzt obdachlos am Bahnhof und so, da hast du so viele Menschen, die da einfach vorbeigehen und denen halt ein Brot geben oder sowas, ne? Oder wenn die gerade vom Einkaufen kommen, vom Bäcker, die denen dann halt ein frisches Brötchen rüberreichen oder sowas, ne? Oder ein belegtes Brot und so, ne? Das sind ja so diese kleinen Alltagshelden, so, ne? Die halt auch rumrennen und die, also wo so viel wirklich Gutes passiert, aber wir kaum irgendwie noch so richtig drauf gucken. Das finde ich dann in so einem Moment halt auch ein bisschen schade. Und deswegen finde ich aber auch solche Menschen wiederum halt extrem inspirierend, weil viele von denen haben wahrscheinlich auch einen stressigen Tag, so, ne? Nehmen aber trotzdem ihre Umwelt noch so bewusst wahr, dass sie sagen, ey, der Mensch da braucht gerade ein bisschen Hilfe. Ich kann dem jetzt nicht vielleicht irgendwie ein Dach über den Kopf besorgen und auch keine warme Dusche, ja, aber ich kann ihm zumindest halt den Magen voll machen für heute, so, ne? Und sowas finde ich dann wirklich auch inspirierend, wenn halt trotz des stressigen Alltags Menschen in der Lage sind, halt nochmal aufeinander einfach Rücksicht zu nehmen oder so. Und das ist mir neulich halt aufgefallen, als ich einkaufen war, das habe ich ja auch im Post geschrieben, ne? Ich habe gar keinen Bock auf sowas, ich will ja gar nicht Lebensmittel kaufen, ich finde das schlimm. So, ne? Also es ist für mich einfach kein schönes Erlebnis. Aber ich habe mir wirklich mal vorgenommen, so komm, ey, heute, ne? Heute machst du mal was draus, ne? Und am Anfang war das echt kacke, so wie immer. Ich mag das einfach nicht. Bis der Typ an der Kasse, der muss komplett neu gewesen sein, der war sowas von überfordert, ne? Und dann hat er bei mir sogar noch falsch abkassiert, ne? Aber einfach nur so, das ist ja dann auch so meine Art, ne? Immer dann mal eine freundliche Geste zu zeigen halt, ne? Sei es halt auch nur ein Lächeln oder sei es mal irgendein Satz oder so, ne? Und dass echt welche hinter mir in der Schlange da noch mit eingestiegen sind, so, ne? Die Schlange war richtig lang, der hat ultra lange gebraucht, diesen ganzen Kram da. Und dann bin ich da auch noch da und hab da noch Champignons und all so ein Kram, ne? Was der irgendwie über seine Zettel da an der Kasse erstmal nachschlagen musste, welcher Code da eintippen muss und so, ne? Das hat ewig gedauert, ne? Und trotzdem waren die alle freundlich und so, ne? Und das ist dann halt so, wo ich mir denke, ah, komm, ne? Also wieder was gelernt, gibt man noch mehr Freundlichkeit ins System rein und das kriegst du alles wieder zurück, so, ne? Und das ist dann auch wieder bereichernd, wenn andere Leute diese Eigenschaft auch zeigen. Ne? Die Welt ist ja nicht nur böse in dem Moment.
Kelvin nennt das ja auch immer andere groß machen. Ne? Also sich bewusst mal die Aufgabe machen, andere größer zu machen. Einfach im Alltag jemanden zu suchen und zu sagen, so wie Sie lächeln heute, Sie haben mir heute einen richtig schönen Tag gemacht. So als Beispiel. Ne? Da gehst du halt irgendwo hin und sagst, ey, in Ihrem Alter würde ich auch gerne so fit sein wie Sie. So, dann denke ich auch so, hey, wo habe ich jetzt das mitverdient, so nach dem Motto, aber du trotzdem, also dadurch schärfst du ja eine Aufmerksamkeit, vielleicht sogar ein bisschen Dankbarkeit, also ich finde das Prinzip gar nicht so doof und du hast völlig recht, es muss ja jetzt nicht irgendwie hier irgendwie der riesen Umsatz gedönt sein, es muss nicht ein riesen Imperium sein, was man aufbaut, es geht ja auch im Kleinen, ne? Das sollte jetzt nicht in die falsche Richtung gehen, ich meine das ja auch eher so als Grundprinzip, dass jeder für sich rausfinden kann, weil ganz viele Menschen, höre ich zumindest ganz oft, die immer sagen, oh, ich weiß nicht, was ich noch anfangen soll oder generell resigniert haben oder noch nie darüber nachgedacht haben, dass man was anfangen kann. Und wenn wir schon bei Inspirieren sind, wäre es halt sinnvoll, dass man auch hört, ey, guck mal, selbst wenn ich jetzt gar nicht groß was ändern will, kann ich ja trotzdem meine Stärken nehmen und irgendwas zusammenpacken oder so. Und es kann natürlich auch eine Inspiration im kleinen Kreis sein oder in langwierigen, aber kleinen Dingen, zumal ich da tatsächlich auch meinen Vater einfach erwähnen möchte, weil, das ist mir Tage wieder aufgefallen, ich habe im Rahmen eines Mentorings mit einer Person gesprochen, die echt keine gute Kindheit hatte, also richtig schwierig und dann auch mit körperlich die Stärken ausgespielt und so, um es mal vorsichtig auszudrücken und die Unsicherheiten des Vaters in dem Fall dann also auf das ganze Leben von dem Kind projizieren, das auch schwer gemacht für das Kind und so weiter. Und bei uns war es so, ich habe das Ewigkeiten nicht gewusst, ich habe das letztes Jahr oder maximal vorletztes Jahr so am Rande mitbekommen, weil meine Mutter mal was dazu gesagt hat. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, aber mein Vater hat sich sehr lange dagegen gewehrt, selber Kinder haben zu wollen, weil der eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht wollte, dass sie das Gleiche erleben, wie er es damals erlebt hat. So. Und ganz viele resignieren dann entweder oder geben dann doch irgendwie das weiter, was die wie die aufgewachsen sind, was die erlebt haben und so weiter. Und er hat aber genau das Gegenteil gemacht, hat dann lange damit gehadert, dann doch gesagt. Und wir haben nie was davon abgerichtet, nie auch nur im Ansatz irgendwas. Das heißt, da ist dann mal jemand, der mal angenommen, es wäre jetzt dann in der Familie davor und davor und davor, keine Ahnung, wie die Generationen damals so waren, aber du hast sowas drin oder du hast eine, zum Beispiel hättest eine Nichtherzlichkeit in der Familie gehabt oder im Stammbaum, im Ahnenbaum oder so, dann muss es aber doch irgendwen geben, der dann mal anfängt zu sagen, ne, das unterbreche ich jetzt hier. So. Und selbst wenn zum Beispiel diese Person aus dem Mentoring dann jetzt sehr spät zwar, aber dann doch aufgewacht ist und sieht, ey, dann guck mal, dieser ganze Druck, der damals kam, der hat mich auch kaputt gemacht, das wiederum hat sich sogar auf meine Kinder abgefärbt, dann hat ihr Vater es nicht geschafft, zu einer eigenen Unsicherheit zu stehen. Sie aber, die jetzt aufwacht, kann dazu stehen und kann das erste Mal Dinge ändern und Dinge anders angehen. Und das dann für nachrückende Generationen einmal ändern und einmal so durchbrechen. Auch sowas finde ich scheiße inspirierend, weil es einfach tatsächlich noch mal schwieriger ist. Und das hat jetzt nicht mal was mit irgendwelchen Stärken zusammensuchen zu tun, sondern mit einem konstanten und einem, wie du gerade sagtest, schon beharrlichen Dranbleiben, bis irgendwann soweit ist und vor allem auch mit einem, tja, relativ furchtlosen nach innen gucken, bis du irgendwann, bis du irgendwann an eine Wahrheit kommst, wo du eh nicht mehr drum rumkommst und die aber annimmst und ab da alles, was du hast lernen dürfen, ab da das in positiv weitergibst. So finde ich zum Beispiel eine mega, mega schöne Eigenschaft, wenn das jemand kann.
Ja. Ja, es ist halt eine Sache, die sich, glaube ich, wenige zutrauen, dann im Chaos sozusagen, auch im Chaos der Gefühle und Gedanken einfach mal zu machen. Das ist halt, wenn du überhaupt nicht weißt, was du kannst und was du tun sollst und wenn irgendwie 1000 Aufgaben vor dir liegen, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, gar nichts zu machen, ne? Sondern egal, wie viele Aufgaben das sind und wie lange sich das auch anfühlt, wenn du erstmal anfängst, dann wirst du sehr schnell in so einen Strudel von, ach guck mal, es arbeitet sich ja weg sozusagen, ne? Es regelt sich ja. Ein Kumpel von mir, einer meiner besten Kumpels, der ist deutlich über 40 und der wollte nie Kinder haben. Der wollte eigentlich nicht mal so richtig eine Beziehung haben, so, ne? Das war immer so ein krasser Eigenbrötler. Da sind wir uns also relativ ähnlich aus, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und der wird jetzt Vater, so, ne? Mit dem habe ich mich neulich getroffen, so, und er so, ich will was erzählen und so, ich werde jetzt Vater. Ich habe mich so für den gefreut. Und dann fing er auch an zu sagen, so, ja, ich hatte eigentlich gar keine Lust und jetzt aber gut, ja, wir haben gesagt, wir lassen jetzt das Schicksal entscheiden, wir haben es halt probiert, ne? Und so, und es ist halt so ein Glücksspiel, jetzt klar, hat sofort geklappt, ne? Und und da dachte ich mir so, geil, das war wieder so richtig inspirierend, ne? Dass der halt einfach nicht so auf seiner, ich will keine Kinder. In diese Welt darf man keine Kinder setzen, Umwelt, Schäden, Krieg und so weiter, ne? Was weiß ich, ne? Also aus diesen Gründen. Also er hat natürlich auch extrem Ehrfurcht, ja, vor der Zukunft, die er jetzt dem Kind auch hinterlässt, weil er hat ja nur bedingt Einfluss im Rahmen seiner Lebenszeit, ne? Also ihm ist schon klar irgendwie, dass das eine große Herausforderung fürs Kind wird. Deswegen hat er sich da auch so Ewigkeiten vorgedrückt, aber trotzdem macht er das und zieht er das jetzt durch, ne? Und das ist das, wo ich denke, einfach mal auf die Sachen einlassen, die da so passieren können, ist, glaube ich, auch ein inspirierender und sehr, sehr guter Weg. Weil gerade beim Thema Kind, ich glaube, klar, viele wollen und denken vielleicht, ich werde gerne mal ein Kind und so weiter, aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, dann fallen dir immer mindestens 10 Gründe mehr ein, warum es genau jetzt nicht passt, als der eine Grund, der dafür spricht. Und das erfordert Mut, auch eine Eigenschaft von inspirierenden Personen. Und man muss es, glaube ich, einfach mal machen. Ne? Und dann wird sich der Weg halt einfach unter die Füße schieben, wenn man ihn geht. Ich glaube, gerade bei Kindern ist es halt besonders ausgeprägt.
Ja, ich werde das nie vergessen, als wir das erste Mal dann zu Hause waren. Also unser Kurzer ist ja so früh auf die Welt gekommen, da waren wir jetzt noch auf so einer Frühchen, in so einer Perinatral? Wie heißt denn das? Egal. So eine extra Klinik. Und dann sind wir dann irgendwann mit ihm nach Hause und dann war dann auch noch die Hebamme mit dabei. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo dann auch die Hebamme ging. Und wir waren das erste Mal mit dem kleinen Dötz alleine. Und du merkst auf einmal, ach du Heilige, wenn jetzt was passiert, dann sind ja wirklich wir zuständig so, ne? Da ist keiner mehr, der jetzt irgendwie noch drauf aufpasst, der weiß, wie das geht und was geht so. Und jetzt sind wir wirklich so. Und jetzt hast du die Verantwortung. Das ist, aber klar, ist wie bei fast allem reinspringen und machen, auch wenn es beim Kind vielleicht mit reinspringen und einfach dann, man ist dann ein bisschen später und zu sagen, nee, will ich nicht. Aber deswegen, das wollte ich gerade noch sagen, was so, wenn du denkst, du wärst nicht mutig genug, würde ich immer sagen, nimm nicht sofort ein Riesenziel, sondern brich das in kleinere Ziele runter, weil da passiert auch im Kopf eigentlich ganz viel. Wenn du ein kleines Ziel schaffst, dann ist ja trotzdem, wenn es jetzt richtig ist, eine Dopaminausschüttung da. Und die Dopaminausschüttung gibt dir wieder ein gutes Gefühl, steigert im Endeffekt nachher deinen Selbstwert und du weißt, ach guck mal, ich schaffe ja Dinge. Und selbst wenn es was Kleines ist und du hast aber was abgehakt oder du schaffst das und so und du hast nicht diesen riesen fucking Berg vor dir quasi, der viel zu groß ist, wo die meisten Leute vor resignieren, sondern du machst das in kleine Kieselsteine und weißt, ja, dann wird es halt von mir aus nachher ein Berg. Ich muss eh erstmal mich anfreuen mit dem Weg, einen Berg zu erklimmen. Aber du fängst halt an, da kannst du dir selber Mut und Durchhaltevermögen ranschaffen, indem du einfach die Körperchemie nutzt oder ganz normale Gesetzmäßigkeiten nutzt, indem du das einfach nicht zu schwierig machst, möglichst runtergebrochen, simpel, aber dann halt anfangen. Und dann ergibt sich das, wie du gerade schon so schön sagst, unter deinen Füßen, während du es machst. Glaube ich zumindest.
Ja. Es ist doch alles ganz einfach, Leute.
Am Ende des Tages eigentlich.
Nee, schon. Aber ich habe noch eine Eigenschaft, neben so Empathie und so weiter, ne? Und Selbstlosigkeit ist, glaube ich, auch nochmal ziemlich wichtig. Aber sorry, Begeisterung. Also wenn jemand in der Lage ist, eine Begeisterung zu übertragen, dann finde ich das besonders inspirierend. Ich nehme jetzt da mal so zwei YouTuber, die mir da so einfallen. Oh, sorry. Und zwar dieser, ich hätte den Namen vorher mal raussuchen, Matti Hapoyi, glaube ich, heißt der. Ich gucke gleich nochmal. Und zwar, wenn der YouTube-Videos macht. Also es kann sein, dass er mal längere Haare hat, aber der ist Matti Hapoya. Ich glaube, das ist ein Kanadier. Der und Peter McKinnon und sind irgendwie Best Buddies und so weiter, haben schon viele Reisen unternommen. Genau. Ne? Und wenn der Videos macht, dann merkst du richtig, dass der so einen Bock darauf hat, auf das, was der da tut. Ich versuche wirklich in jedem Video hin und wieder einfach mal zu gucken, irgendwie so, hat er vielleicht heute einen schlechten Tag und so, ne? Muss er sich bemühen, strengt er sich an? Das sieht man ja, ob man gerade in so einer Situation ist, ne, wo es irgendwie alles leicht fällt. Oder ob er sozusagen diszipliniert jetzt einfach abdreht, weil es ein Video ist. Ne? Das siehst du ja zum Beispiel bei ganz vielen, die heute in irgendwelchen Coaching-Programmen den Tipp kriegen, du musst ein YouTube-Video die Woche machen und du musst jeden Tag ein TikTok und du musst jeden Tag ein hier Instagram-Reel und so weiter. Ne? Du siehst sofort, dass es eine Pflichtübung ist. Bei fast allen. So, und das, was ich halt extrem feiere, ist, wenn du es nicht siehst. Also entweder A, weil es halt nicht so ist, weil es halt wirklich Leidenschaft ist. Oder aber, weil die es halt so gut können und so diszipliniert sind, dass sie genau wissen, alles klar, jetzt muss ich auf Knopfdruck funktionieren. Ich habe tatsächlich auch mal einige Folgen von uns oder von meinem eigenen Podcast und so weiter mir angeguckt am Anfang. Und ich wusste natürlich, an welchen Tagen ich halt besser drauf bin und an welchen nicht. Ne? Kriegt man ja mit. Ne? So. Mhm. Dann denke ich mal so, Ronald, was bist du denn bitteschön für ein Lappen, dass du dich nicht mal diese 60 Minuten zusammenreißen kannst und einfach mal genau die Energie überträgst, die jetzt für das Thema auch wichtig ist. So. Und das hat zweierlei in mir ausgelöst. Zum einen nehme ich mich selber raus aus der Gleichung. Ich bin nicht der Wichtigste, sondern das, was bei unseren Zuhörern oder bei meinen Zuschauern und so weiter hängen bleiben soll, die sind wichtig. Und die haben in der Situation die beste Version von mir verdient. Das heißt also, ich kann mich doch wohl mal diese 60 Minuten mal zusammenreißen und das Ding durchrocken, so, ne? Mhm. Sodass die was davon haben. Und das habe ich zum Beispiel mitgenommen von zum Beispiel so jemand wie dem Matti oder dem Peter McKinnon ja genauso, ne? Man muss ja diese Art, die an den Tag legen, nicht teilen oder nicht feiern, aber die liefern einfach gnadenlos ab. Und das finde ich geil. Und da habe ich mich dann auch gefragt, so mit welchem Thema und über welche Sachverhalte und so weiter kann ich diese Begeisterung transportieren und muss sie halt sozusagen nicht diszipliniert abarbeiten. Und das habe ich so versucht, in meinen Alltag reinzuziehen und habe geguckt, okay, welche Themen sind das denn, wo das bei mir genauso ist, weil jeder hat das ja. Ja, und sei es halt irgendwie beim Torte essen oder so. Jeder hat ja irgendwie eine Begeisterung für irgendwas. Und wenn du in der Lage bist, das rauszufinden für dich, genau wo du diese Begeisterung halt hast, dann würde ich da sofort all in gehen. Dann würde ich sofort sagen, so, komm, bau das aus. Ne? Bei mir zum Beispiel, ich schreibe ja auch wahnsinnig gerne. Ne? Also gut, ist natürlich schwierig, sich dabei zu filmen oder einen Podcast zu machen, wenn man konzentriert arbeitet. Aber man muss es ja nicht alles öffentlich machen. Es darf ja auch im Stillen Spaß machen. Und das ist halt der Punkt. Wenn du diese Sache für dich gefunden hast oder diese paar Sachen, dann kostet die doch völlig aus, so, ne? Und das ist das, was ich so inspirierend finde. Das ist, ich weiß, um drei Ecken gedacht und so weiter, ne? Über so einen YouTube-Kanal und so, aber das habe ich mich immer gefragt, wie kann man so konstant, so begeistert über ein Thema sprechen? Das finde ich super inspirierend.
Wer mir da auch sofort einfällt, ist Casey Neistat halt, ne? Der hat's ja nun wirklich dann auch jeden Tag so ein Ding Ewigkeiten durchgezogen. Den siehst du ja auch nie energielos, den siehst du nie ideenlos und der hat immer alles so vorbereitet, damit er halt sein Zeug abziehen kann und hat ja sogar teilweise fast die Ehe vor eine Wand gefahren, weil er das durchziehen wollte zum Beispiel, ne? Also ist ja alles wieder besser und so, aber trotzdem, also das Endergebnis, und das hat aber auch seinen Erfolg nachher ausgemacht. Und übrigens nur als kleiner Disclaimer, falls jetzt hier jemand zwischendurch sucht, er meint nicht Matti Hapoya, den finnischen Serienmörder, den gibt's nämlich auch, das ist das Erste, was er bei YouTube eingibt, oder bei Google eingibt, sondern er meint einen YouTuber, der ist halt eher Fotograf, Videograf, so die Ecke, ne? Der ist der mit der Mütze und nicht der Serienmörder, der von 1845 genau. Nicht der ist gemeint. Nur so, nicht, dass der inspirierend war, sondern ist das andere gemeint.
Genau. Ronald meint nicht den Splatterer aus Finnland, aber es kann auch sein, dass dieser tatsächlich auch, dass es so ein Finne ist. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also das ist, Aber eben, man findet den über 1 Million Abonnenten auf YouTube. Nee, aber das ist es halt, was ich so sehr inspirierend dann auch finde. Und es gibt ja offenbar Menschen, die für sich einfach etwas gefunden haben, wo die mit so einer hohen Energie reingehen. Genauso wie zum Beispiel hier Arnold Schwarzenegger, ne? Wurde auch wieder sehr prominent, ne? Aber da gibt's ja auch so Motivationsvideos über ihn, ne? Kann ich auch empfehlen. Motivicity, irgendwie so heißt der YouTube-Kanal, ne? Und da hast du halt ein wunderbar 10-minütiges Video, wo er erklärt, ne? Also, was so seine Leidenschaft ausmacht. Und wenn du den trainieren siehst, so in seiner Pumping Iron Zeit, so, ne? Und der haut da diese Gewichte drauf und dann, du siehst diesen Wahnsinn in den Augen von Arnold Schwarzenegger. Da denke ich mir so, geil. Also, nicht, dass das was für mich wäre, aber ich finde es geil, wenn jemand irgendetwas findet, wo er so unfassbar all in geht. Und dann ist auch scheißegal, was die anderen sagen. Das finde ich sehr inspirierend.
Ja, also ich tue mich da ein bisschen schwer mit, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Aber bei mir ist es, also was sich zumindest die letzten Jahre rauskristallisiert, ist bei mir halt einfach das Thema Menschen. Grundsätzlich und irgendwie dann, also mit Unterkategorien, ne, dann jetzt irgendwie ein bisschen Psychologie hier, Selbstsabotage da, Motivation hier, Selbstverständnis, Achtsamkeit, Körper, Dinge, die deinem Körper gut tun kannst und so weiter. Von mir aus Psychologie, nachher im Tennis und so weiter, ist ja alles, hat ja alles dann im Endeffekt nachher damit zu tun, mit verschiedenen Auswüchsen, aber unter meinem Strich scheinen irgendwie aktuell zumindest Menschen zu stehen. Was auch immer das dann da genau heißt und was das irgendwie so aussagt, aber das ist zumindest gerade meins und zum Beispiel nicht Muskelpumpen, obwohl ich mich, das wäre jetzt mal so eine Frage in die Runde, ich habe mich ja dann jetzt doch mal getraut, in dieses Fitnessstudio zu gehen, weil ich hier vor folgendst mal irgendwann angeteasert hatte, habe ich ja dann doch erstmal nicht gemacht, habe anderen Sport gemacht, aber jetzt war ich doch in diesem Ding, habe das erste Mal diesen Kurs gemacht, habe extrem meine Beine zerstört, die sind jetzt wieder halbwegs in Ordnung, aber jetzt seit heute, und ich habe nichts gemacht gestern, tun meine beiden Schultern weh. Kann man verzögert Muskelkater kriegen? Nee, ne? Weil das hätte jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, aber das, okay, das wären aber jetzt dann 3 Tage verzögert.
Nein, wir
haben ja Ganzkörper gemacht da. Nur die Beine, die waren richtig, richtig im Schrott. Also ich bin dieser Kursraum ist weiter oben. Ich bin diese Treppe fast nicht runtergekommen. So waren die Beine halt im Sack, ne? Und ich war auch froh, dass es eine Automatik ist und ich nicht schalten musste. Es wäre nicht gut gegangen, wirklich nicht. Und auch dann hier, ich habe ja so eine Treppe bei mir in der Bude, als ich runtergegangen bin, um am nächsten Tag meinen Kurzen abzuholen, ich habe mich wirklich festhalten müssen, um da runterzugehen. Die Beine haben es nicht gehalten. Wir haben aber auch halt für die Brust, wir haben für die Arme, wir haben für die Schultern, wir haben alles Mögliche gemacht. Davon habe ich aber nichts gemerkt am nächsten Tag. Null. Und jetzt merke ich gerade, dass irgendwie sie ordentlich was arbeitet in den Schultern gerade. Und ich habe aber nichts gemacht, außer gestern mit dem Kurzen ein paar Bälle werfen, aber das war es nicht. Don't know. Aber egal, vielleicht kann es ja irgendwer beurteilen oder beantworten, der da eine Ahnung von hat. Ich habe sie nicht.
Ich würde vermuten, dass sich das ein bisschen nachgelagert war, dass die Beine viel, viel schmerzhafter waren, dass es deswegen den Schmerz in den Schultern überlagert hat. Aber irgendwann,
nee, aber irgendwas einfach, wird so übersäuert in den Beinen, dass für die Schultern vorher nichts übrig war. Jetzt sind die Beine fertig, genau. Jetzt kann der Rest oben übersäuern. So rum ist es. Okay, haben wir das auch geklärt.
Aber geil, geil, dass das durchgezogen ist. Ich finde es richtig gut. Ich bin stolz auf dich.
Ja, vor allem, ich gehe da ja auch wieder hin. Also vielen Dank, aber ich gehe da ja wieder hin. Weil also erstens war es überhaupt nicht so schlimm. Und was ich total, siehst du, das auch inspirierend, um das nochmal eben anzubringen. Was ich mega fand, ich kam da rein. Und in diesem Kursraum, da waren irgendwie schon alle drin und die bauten da was auf und da war so ein Stepper und jeder hatte irgendwie ich hatte zum Glück ein Handtuch mitgenommen, ich wusste ja nicht, was man da braucht, war noch so eine Isomatte hingelegt und dann hat jeder schon seine Langhantel und so eine Kurzhantel oder so Gewichte gehabt. Ich dachte so, ich weiß ja von nix, so. Und dann kam aber jemand, der neben mir stand, hat das gesehen, dass ich da komplett neu bin. Dann hat der mir erstmal gesagt, guck mal, da kriegst du das. Dann hat er mir schon so Gewichte rausgesucht, mir die da hingelegt und so. Ich dachte, ey, wie freundlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das war ja so mein Schiss. Ich komme da rein, ich bin der Noob und ich fühle mich total beschissen, weil alle wissen schon, was da los ist. Und ich denke so, was mache ich da? Und alle denken auch so, was macht er denn hier so? Das war ja so mein Schiss vor diesem Kurs grundsätzlich. Und dann habe ich mir das Zeug geschnappt, da war die Trainerin erstmal tatsächlich freundlich und dann kam der Typ, zwei Typen haben das gemacht, die haben mir dann noch zwischendurch geholfen, diesen Stepper umzubauen auf die Höhe und so, waren alle mega freundlich und hilfreich und am Ende, nachdem wir fertig waren, kommt dann noch der Typ neben mir wieder an und sagt, ey, er hätte das zwischendurch gesehen, so, weil wir dann so aus der, also gehst halt mit dem Oberkörper runter und jetzt diese Langhantel so am Körper lang und so und ich habe da halt gestanden wie so ein Schluck Wasser, weil ich halt keine Ahnung wusste, wie man das richtig hebt und so, ne, und welche Muskelgruppe das jetzt nehmen soll, hat er mir auch noch gesagt, mach das mal lieber so, das hat sie später im Rücken und so. Und das war halt voll freundlich. Und das hat mir halt dadurch, dass der Typ zum Beispiel so freundlich war und mir auch einfach die Sachen hingelegt hat, war sofort dieser Schiss vor diesem Kurs weggebeamt und jetzt gehe ich da wieder gerne hin. Also auch das war inspirierend von ihm, weil er ist auf mich zugegangen, ist über seinen Schatten gesprungen, hat nicht gesagt, guck mal, ich weiß, wie es geht, sondern hat einfach nur gesagt, ey, probier mal so. Fand ich voll gut.
Ja.
Also jetzt kann ich da öfter.
Naja, grundsätzlich, gerade so bei Sportthemen, da braucht man keine Angst haben, weil die wollen dich ja nicht töten. Die wollen ja, dass du wiederkommst, sonst zahlst du ja keine Mitgliedsbeiträge.
Ja, aber ihm habe ich ja ein bisschen von seinem Platz weggenommen. Er war ja jetzt nicht der, keiner, der an mir verdient. Er war ja ein Teilnehmer.
Ach so, okay.
Er war Teilnehmer.
Ja, aber das ist halt dann so Peer-Group-mäßig. Ne? Du bist sozusagen im Inner Circle und da unterstützt man sich gegenseitig. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir im Fitnessstudio relativ oft, also schon ganz, ganz früh. Ich gehe ja schon Ewigkeit ins Fitnessstudio. Das fing ja schon zu Abi-Zeiten an, dass ich regelmäßig da Sport gemacht habe. Und wenn du dann so in größere Studios kommst, ne, und das alles so ein bisschen anonymer ist, dann muss ich das alles erst so wieder zurechtzubbeln. Aber wenn du zum Beispiel da jemanden hast, der da so echt viel Gewicht drauf hat, so, und du siehst halt, alles klar, der zweite Satz, der letzte so beim Bankdrücken mit 100 Kilo, der wird schon langsam, ne? So, und dann fängt er seinen dritten Satz an und dann gehst du dahin ganz entspannt, so, wackelst du dahin, stellst dich dahinter. Und dann drückt er noch einen mehr raus als beim zweiten Satz und dann bedankt er sich bei seinem Bro, dass du dahinter gestanden hast und im Zweifelsfall abgesichert hast. Das finde ich dann immer so ein ganz komischer Moment.
Eigentlich ist es ja auch bescheuert von mir, das zu denken, weil eigentlich gehen da ja alle hin, um am eigenen Körper was zu tun. So.
Ja.
Ist jetzt keine, also das ist jetzt keine von den Ketten, wo die Leute da hingehen, um zu sagen, guck mal, ich bin ja der Geilste und geh weg vom Spiegel, sonst kriegst du einen auf die Fresse, sondern das ist jetzt wirklich einfach, die gehen da hin wegen Gesundheit. So, also das habe ich aber dann auch jetzt erst tatsächlich dann real erfahren müssen, damit es dann geht. Aber dafür, wie gesagt, hat der mir zum Beispiel einfach jetzt gerade durch eine freundliche Geste geholfen und das wäre jetzt, um vielleicht die Klammer zu kriegen, es sei denn, du hast noch irgendwelche Begriffe aufgeschrieben, die du gerne durchgehen wollen würdest, hätte ich gesagt, dass wir auch einfach, also du kannst sowohl inspiriert sein im Kleinen als auch im ganz großen Rahmen. Du kannst bei dir Dinge suchen. Wir haben besprochen, wie man vielleicht Dinge zusammensammelt. Wir haben besprochen, wie du dir vielleicht eine Motivation oder einen Mut zusammensammeln kannst. Wir haben Beispiele angesprochen, wie es vielleicht geht und das, was uns inspiriert. Ihr könnt natürlich wie immer gerne auch einfach noch schreiben, welche Dinge euch inspirieren und was ihr habt und was wir vielleicht noch was wir von euch nehmen dürfen, um mal Sprachrohr vielleicht nächstes Mal noch wieder mit rauszuhauen oder so. Macht das gerne mal. Und du hast jetzt nicht so kritisch gehuckt, als hättest du noch was über, hätte ich jetzt einfach tatsächlich gesagt. Vielen Dank mal wieder für euch und eure Du-Zeit. Das war ein ganz krummer Satz, aber ihr, du, euch wisst vielleicht, was gemeint war. Ansonsten hoffen wir, dass wir wir hören euch ja gar nicht, das wäre falsch. Also wir hoffen, dass wir auch nächstes Mal euch wieder irgendwie in den Ohren beglücken dürfen. Auch das klingt falsch, ich weiß nicht mehr, was ich sagen sollte, aber wir enden auch heute mit dem letzten Wort. Das heißt auch wie immer, was?
Tschüss.
Hast du übrigens gesehen, dass ich die ganze Zeit hier das Ding auf dem Mikrofon am Stehen hatte?
Nee, ich habe das Bild rausgeschoben. Ich habe das nicht gesehen. Wie geil ist das denn?
Also ich habe die ganze Zeit hier eine kleine Glubschkuh stehen. Okay, aber jetzt mache ich das Geräusch. Entschuldigung.
Ich gehe jetzt raus fotografieren. Ich muss noch mal einen Unfallmoment machen.